Moin, mein Name ist Nadine und ich bin gelernte Erzieherin. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, weil wir am meisten Grün und Wasser haben und auch wenn alle immer sagen, dass es regnet, bei uns doch häufiger die Sonne scheint. Jetzt wünsche ich Ihnen an diesem Mittwoch viel Freude und Spaß mit der Episode 169.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Es gibt so Tage, an denen landen Themen bei uns auf dem Tisch. Und Sie, liebe Podcast-Freunde, können sich sicherlich vorstellen, dass Journalisten schon das eine oder andere erlebt haben. Also es gibt so Tage, bei denen landen Themen bei uns auf dem Tisch. Da fragen wir ungläubig, bitte? Das kann auch wohl nicht wahr sein. Und genauso ist es bei unserem ersten Thema. Zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, randalieren im Altonaer Kinderkrankenhaus. Und nicht nur das, sie bedrohen einen 9-Jährigen mit dem Tod. Die bisher bekannten Hintergründe gibt es gleich. Das große HSV-Beben. Nach dem verpassten Aufstieg gibt es tatsächlich personelle Konsequenzen. Und zwar auf oberster Ebene. Thema Nummer 2 für heute. Das Urteil im Brokstedt-Prozess wurde gesprochen. Aber wie geht es damit den Hinterbliebenen? Der einzige Journalist, der im engen Kontakt zu den betroffenen Familien steht, ist unser stellvertretender Chefredakteur Stefan Steinlein. Und mit ihm sprechen wir in wenigen Minuten genau über diese Frage. Durch den Fall Block taucht ein Begriff des Öfteren in der Öffentlichkeit auf, der vorher wahrscheinlich nur den Menschen bekannt war, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Kindesentziehung. Was ist das eigentlich genau? Wir bekommen die entsprechende Erklärung gleich von Dr. Henrike von Schelia von der Bucerius Law School. Also, Sie merken, volles Programm heute. Und wir starten jetzt. Bleibt einem schon die Spucke weg. 12- und 13-jährige Mädchen randalieren in der Notaufnahme im Kinderkrankenhaus in Altona. Und nicht nur das, sie bedrohen Mütter und deren Kinder. Kathi Krause, unsere Lokalreporterin, hat für uns die Hintergründe. Kathi, was genau ist da passiert? Ich finde, das klingt alles so schräg, ich kann es immer noch nicht glauben.
Ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher oder extremer Fall. Also in der Notaufnahme des Kinderkrankenhauses in Altona ist es zu einem Vorfall gekommen, der auch sehr gewalttätig beschrieben wird. Und zwar in der Nacht zu Dienstag, so gegen 0.30 Uhr, sollen drei Mädchen in der Notaufnahme, also zwei sollen randaliert haben, eins soll die anderen Mädchen davon abgehalten haben. Es sollen Patienten beschimpft worden sein, angegriffen worden sein, es ist ganz viel kaputt gegangen, eben da, wo eigentlich kleine Kinder behandelt werden.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging das sogar so weit, dass ein Kind mit dem Tod bedroht wurde?
Ja, wir haben eine Zeugin genau, die das beschreibt. Die sagt, dass das ein 9-jähriger Junge.
Also erstmal ist es für mich schon relativ unbegreiflich, wieso dort unbegleitete Kinder in dem Alter einfach auftauchen. Ist das geklärt? Weiß man das?
Also nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist es so gewesen, dass die mit dem Rettungswagen eingeliefert worden sind. Ein Kind von dem Mädchen also sollte behandelt werden, die anderen waren wohl Begleitpersonen, auch wenn das noch sozusagen ermittelt wird. Es ging wohl und also so eingeliefert wurden sie wegen Drogen- und Alkoholkonsum. Das stand im Raum. Ob das behandelt wurden sie dann nie, weil sie dann randaliert haben. Sie waren eben in dieser Notaufnahme, um dann behandelt zu werden eigentlich.
Okay, also ein Notarztwagen, Krankenwagen fährt vor, lässt die Kinder raus und fährt weg. Also so stellt sich es zumindest im Moment dar. Keine Begleitperson.
Begleitperson.
Was ja wirklich ungewöhnlich ist. Und der nächste Punkt ist, dann kommen die Kinder da rein und zwei von den drei Kindern fangen an zu randalieren, wobei ich randalieren schon fast verharmlosend finde in dem Fall, vor allem wenn ich auch die Drohung höre, die da ausgesprochen wurden. Und dann als Krönung haben sie auch noch eine Mutter mit ihrem Kind bis zum Auto verfolgt.
Genau.
Und unter Druck gesetzt, bedroht, was auch immer.
Ihr auf jeden Fall ziemlich viel Angst gemacht und auch die Brille beschädigt. Ich glaube, das kann ja auch jeder nachvollziehen. Wenn du in eine Notaufnahme kommst, bist du ja, also die Mutter war ja selbst mit ihrem kranken Kind dort.
Ja,
das heißt,
Grund.
Du bist ja auch schon unter Druck und nervös und machst dir Sorgen. Und wenn in so einem Moment dann auch noch Mädchen auf dich losgehen, so wie das beschrieben wird, und es ist ja sehr viel zu Bruch gegangen und dieses Kind eben auch bedrohen, dass er selbst krank ist, dann muss das eine Ausnahmesituation für alle gewesen sein. Offenbar gibt es keinen Sicherheitsdienst in diesem Krankenhaus, weil die solche Erlebnisse wohl nicht sehr oft haben.
Kathi, was mich so ein bisschen überrascht bei der Geschichte ist, dass Kinder in dem Alter so eine Gewalt ausüben können. Oder ist das nur naiv von mir?
Tja. Eine gute Frage, ne? Ich meine, wir lesen das im Moment ja dauernd, ne? Also entweder fällt es einem mehr auf, dass Kinder, also was heißt Kind, ne? Und da eben, in dem Fall waren das ja 12 und 13-Jährige, also zwei 13-jährige Mädchen und ein 12-jähriges Mädchen. Laut Abendblatt-Informationen mit einer gewissen Vorgeschichte, die eben aus einem, auch schon aus einem Jugendeinrichtung stammen. Feuerbergstraße ist ja auch schon bekannt in Hamburg. Es gibt ja wirklich viele Fälle, die man zuletzt ja auch gehört hat, ne, wo es eben unter 14, also Kinder, die eben auch gar nicht strafmündig sind, auffällig werden in Sachen, wo wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Das beschäftigt mich auch.
Die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, war da niemand im Krankenhaus, also keine anderen Betroffenen, die mit ihren Kindern, wie du es eben beschrieben hast, selber in einer Notsituation natürlich sind? Wenn du mit deinem Kind in die Notaufnahme im Krankenhaus fährst, bist du ja nicht klar bei Verstand. Du bist ja aufgeregt, du bist nervös, du hast Angst um dein Kind. Manchmal ist es was wirklich Dramatisches, manchmal ist es nicht ganz so dramatisch, aber Eltern sind angefasst in dem Moment. Ja. Also waren da noch andere Eltern oder war jemand vom Krankenhaus da, der hätte eingreifen können oder haben es Menschen versucht?
Also es wurden ja mehrere Eltern, das hat ja auch die Klinik gesagt und auch die Zeugen geschildert, bepöbelt und beschimpft. Es sollen wohl auch Mitarbeiter beschimpft worden sein. Grundsätzlich ist diese Notaufnahme jetzt nicht mit sehr vielen Menschen besetzt. Das habe ich selbst auch schon mal erlebt. Es gibt halt einen Empfangsbereich, ne? Also uns gibt eben keinen Sicherheitsdienst, wie es vielleicht in anderen Notaufnahmen in Hamburg jetzt ja eingeführt worden ist, aufgrund zahlreicher gewalttätiger Übergriffe in Notaufnahmen. Das nimmt ja leider auch zu. Und es ist aber so, dass die betroffene Mutter, die hat uns geschildert, dass auch keiner eingegriffen hat. Also auch die anderen Eltern sind jetzt nicht dazwischen gegangen. Und sie ist dann eben geflüchtet mit dem Kind nach draußen.
Was ja auch
und
dramatisch ist.
Ja, absolut. Verfolgt. Wobei man natürlich auch immer nicht weiß, wie stellt sich so eine Situation in dem Moment dar. Ne? Also wer hat was mitbekommen? Wer sitzt da? Aber den Notruf selber soll eine Mitarbeiterin abgesetzt haben. Aber sie hat ja auch den Notruf gerufen. Also es scheint aber auch ja mehrere Notrufe gegeben zu haben. Und die Polizei, so die Klinik, soll ja eigentlich dieses Krankenhaus auch prioritär, also hochprioritär behandeln. Und nach 8 Minuten war die Polizei da.
Was insgesamt natürlich, wie wir wissen, ein sehr kurzer Zeitraum ist. Aber wenn du betroffen bist, ist es wirklich endlos. Lang, ja. Es kommt dir endlos vor. Ohne jetzt gleich wieder diese berühmten mit dem Finger und so, ne? Du weißt, auf jemanden zu zeigen mit Schuld. Aber ich glaube schon, um es vorsichtig auszudrücken, das Krankenhaus, das Altona Kinderkrankenhaus, wird sich noch ein paar unangenehme Fragen gefallen lassen müssen und vielleicht daraus den einen oder anderen Schluss ziehen und sagen, ja, wir müssen mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen, obwohl es ja verrückt ist, weil das Krankenhaus ist ja eigentlich ein Ort, an dem dir geholfen werden soll und nicht umgekehrt.
Absolut. Die Frage ist, an welchem Punkt ist es schiefgegangen? Ne? Also es könnte auch schon vorher, also warum sind eigentlich 3 unbegleitete Mädchen, das was du ja gestellt hast, überhaupt so in das Krankenhaus eingeliefert worden und da sozusagen abgegeben worden? Und eigentlich wieso 3? Also waren die alle in einem Krankenwagen? Das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Normalerweise hast du einen Patienten, höchstens eine Begleitperson. Und wenn du dann, wie gesagt, eigentlich 3 Jugendliche da hast sozusagen, dann ist das für so ein Personal da ja auch schwer zu handeln. Das Klinikpersonal oder die Klinik hat, die Sprecherin hat gesagt, dass es auf jeden Fall jetzt als Konsequenz Gesprächen geben wird mit der Rettungsdienstleitzentrale. Die Frage ist, hätten die sie sozusagen so überhaupt da abgeben dürfen? Und aber auch mit der Gesundheitsbehörde geben wird. Vielleicht werden die auch mal über Sicherheitspersonal reden oder wie man mit solchen Situationen dann umgeht, ne?
Vielen Dank an Kathi Krause. Die eben genannte Einrichtung in der Feuerbergstraße. Da klingelt es doch bei uns allen. Irgendwie sagt uns der Name was. Haken wir mal nach, und zwar bei Polizeireporter André Zantwakili. Was ist das nochmal für eine Einrichtung und wer kümmert sich da um wen, André?
Eigentlich, das kann man sagen, ist ein Kinderheim. Und da sind Kinder, die meistens aus problematischen Familien kommen, die rausgenommen sind. Aber es sind auch manchmal welche, die keine Eltern hier haben, aus welchen Gründen auch immer. Man muss ja wissen, diese Kinder oder Jugendlichen sind ja meistens oder oft aus Familien herausgenommen worden vom Jugendamt mit richterlicher Anordnung. Und dann heißt das, dass das ja meistens schon so Verbirrungen der Persönlichkeiten sind, weil die schon einiges zu Hause durchgemacht haben. Die werden ja nicht aus den Elternhäusern genommen, weil es da so gut läuft.
Und wie sind dann die Perspektiven?
Also ich möchte da nicht wohnen. Und ich bin glücklich, dass ich nicht so eine Kindheit hatte. Also ich glaube, das ist schon schwierig. Wobei am Ende, man gibt denen ja auch recht viel Aufmerksamkeit. Also die Betreuung ist ja eigentlich hoch. Das Problem scheint zu sein, für mich persönlich, dass die Betreuung zwar hoch ist, aber eben nicht verbindlich. genug. Und das dann resultieren auch solche Fälle daraus.
Mit verbindlich meinst du bestimmte Regeln, nach denen sich alle zu richten haben, dass das, ich will jetzt nicht das Wort locker benutzen, weil das ja in dem Zusammenhang wahrscheinlich unangebracht ist, aber so klingt das ein bisschen für mich.
Ja, also man wird sicherlich irgendwelche Regeln haben, aber das ist wie mit allen Regeln, man muss sie durchsetzen. So, und man muss auch die Instrumente oder die Möglichkeiten haben, sie durchzusetzen. Inwieweit das gelingt oder nicht gelingt, kann ich nicht sagen, aber man selbst hat natürlich den Eindruck, auch weil es sich so über Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Ich habe ja immer wieder mit Bewohnern der Feuerbergstraße in verschiedensten Varianten zu tun und es sind immer irgendwie Negativereignisse. Da hat man ja schon den Eindruck, dass das da nicht sonderlich verbindlich läuft.
Aber dann sag mal vielleicht ein Beispiel, an dem man das ein bisschen nachvollziehen kann, was diese Verbindlichkeit bedeuten würde, beziehungsweise woran du das festmachst, dass das nicht läuft.
Naja, wir haben nun den Fall jetzt aktuell gehabt mit den drei Mädchen, die in die Notaufnahme im Kinderkrankenhaus Altona gekommen sind. Und zwei von denen haben da ja wohl randaliert. So, ja, das kann sein, das kann auch passieren. Für mich stellt sich eine Frage, wie 12- und 13-Jährige irgendwie nachts auf dem Kiez rumbamseln. So, und dann muss man sich fragen, wie kann das überhaupt passieren, dass sie da rumlaufen?
Ja, nun würde ich sagen, ja, aber jeder Vater, jede Mutter wird ja prinzipiell erstmal zugeben müssen, dass es schon mal passieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dass mal ein Kind, ich sag's jetzt mal, ausbüchst, ja. Also wer weiß, also wenn wir beide ehrlich sind, wo wir uns alles schon mal rumgetrieben haben, in welchem Alter, vielleicht nicht mit 13, kann sein, vielleicht doch mit 13. Also das ist es ja da am Ende doch noch nicht. Die Frage, die natürlich geklärt werden muss, wie konnte das jetzt alles passieren, da hast du völlig recht. Aber das, was du gesagt hast, geht ja noch ein bisschen aufgrund deiner Erfahrung, nehme ich mal an, noch darüber hinaus.
Ja, es ist ja nun, sie sind ja kein Einzelfall, sondern man hat ja mit schöner Regelmäßigkeit solche Fälle, die auch oftmals damit verbunden sind, dass man zu Unzeiten irgendwo rumstreucht. So, und dann muss man sich die Frage stellen, kann ja auch sein, die sind irgendwie, sonst sind das immer sehr, sehr folgsame Kinder und diesmal sind sie ausgebüxt. Ja, dann würde ich nicht den Stab darüber brechen, würde sagen, das könnte passieren, aber ich habe so das Gefühl, das wird nicht das Ergebnis sein, wenn man da mal tiefer einsteigen würde und könnte.
Über diese Geschichte werden wir in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich noch mehr hören. Danke an Polizeireporter André Zantwakili. Vielleicht nicht die größte Überraschung. Viele Experten und auch viele Fans hatten das erwartet und so ist es auch gekommen. Nach dem wieder mal nicht geschafften Aufstieg wird sich beim HSV etwas verändern. Und zwar ziemlich weit oben, an der Spitze des Vereins. Unser Sportreporter und HSV-Experte Stefan Walter klärt uns mal genau auf, wer da jetzt welchen Job übernimmt.
Tatsächlich endet die Amtszeit von Jonas Bold nach 5 Jahren beim HSV. Der Sportvorstand wird durch Stefan Kunz ersetzt. Jetzt fragen sich möglicherweise einige, Stefan Kunz, ist der nicht eigentlich Trainer? Ja, tatsächlich arbeitete er zuletzt als Nationalcoach der Türkei und davor war er sehr erfolgreich beim DFB unterwegs, ist 2-mal Europameister mit der deutschen U21-Nationalmannschaft geworden, aber eben als Trainer, hat allerdings auch eine Vergangenheit als Funktionär. Er war Vorstandsvorsitzender beim 1. FC Kaiserslautern und auch als sportlicher Leiter beim VfL Bochum tätig. Dort sammelte er erste Managementerfahrung. Sein Netzwerk gilt als exzellent geführt. Auch international soll er über gute Kontakte verfügen. Und er ist jetzt der neue, starke, sportliche Mann beim HSV, der in den ersten Tagen vor allem eine Frage klären muss, nämlich geht es weiter mit Trainer Steffen Baumgart?
Also, Neuausrichtung beim HSV in der Hoffnung, dass es im kommenden Jahr dann endlich mit dem Aufstieg klappt. Vielen Dank, Stefan Walter. Das Urteil zum Messerstecher von Brokstedt ist zwar schon ein paar Tage alt, aber wir wollen heute Morgen mal etwas genauer reinhorchen, wie es den betroffenen Familien geht. Hilft ihnen dieses Urteil bei der Bewältigung der tiefen und für uns unvorstellbaren Trauer? Wir sprechen jetzt mit Stefan Steinlein, stellvertretender Chefredakteur des Abendblatts. Stefan hat eine sehr enge und persönliche Verbindung zu den betroffenen Familien aufgebaut. Aber als erstes, Stefan, stell ich mal einen Satz aus der Urteilsbegründung vorneweg. Zitat: Es war ein Racheakt an unbeteiligten Opfern. Das sind klare Worte, finde ich. Hat dich die Deutlichkeit im Urteil überrascht oder war das abzusehen?
Die Deutlichkeit hat mich nicht mehr überrascht. Und zwar hängt das auch mit so einer kleinen Vorgeschichte zusammen. Es gab einen Gutachter, einen anerkannten forensischen Psychiater, der den Prozess über Monate begleitet hat, der den Gefangenen dreimal getroffen hat. Und der hat zwei Prozesstage vor Urteilsverkündung ein ganz klares Statement abgegeben, wonach Ibrahim, den ich jetzt hier nur beim Vornamen nenne, zwar an einer PTBS, also an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide, aber an keiner Psychose. Und damit begründete der Psychiater wiederum, dass er ihn für schuldfähig hält. Und danach, also nach diesem Gutachten, hatte ich schon mit einer sehr deutlichen und klaren Urteilsbegründung durch Johann Lohmann, den Vorsitzenden Richter der Strafkammer, gerechnet. Und ich weiß auch, wie gut diese Urteilsbegründung den Angehörigen getan hat, den Betroffenen getan hat, weil sie nochmal auf den Punkt gebracht hat, was diese Menschen empfinden, nämlich, dass ihre Kinder gestorben sind aus der Rachsucht und Wut eines Mannes. Sie sind gestorben als Unbeteiligte an einem Fall, für den sie nichts können.
Wir haben das oft gehört von Politikern, besonders gerne in Talkshows. Manchmal kam es einem schon fast wie eine Floskel vor, wenn es den passenden Anlass gab, dann gab es diesen Satz. Stefan, du wirst ihn auch kennen. Und dann muss die ganze Härte des Gesetzes her. Aber ich würde sagen, hier wurde der Satz ja tatsächlich auch umgesetzt. Denn mehr haben wir ja gar nicht zu bieten von Gesetzesseite aus, oder?
Mehr geht nicht. Das ist die härteste Strafe, die der deutsche Rechtsstaat vorsieht. Der Richter oder die große Strafkammer hat den Angeklagten zu lebenslanger Haft festgestellt und hat parallel dazu die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und das wiederum bedeutet, dass eine Entlassung nach 15 Jahren nahezu für ausgeschlossen ist. Man muss auch sagen, nahezu ausgeschlossen ist, dass Deutschland diesen Menschen, den Täter, jemals wieder loswerden wird. So formuliere ich es mal flapsig. Der Mann ist staatenloser Palästinenser, die ganze politische Aufarbeitung und die juristische Aufarbeitung gezeigt. Der Mann ist immer wieder straffällig geworden in Deutschland, aber man hat es auch nicht versucht, aber man hätte ihn vermutlich auch gar nicht abschieben können, weil er hat keiner Nationalität angehört.
Kommen wir einmal zu den Menschen, die sich mit diesem Schicksalstag ja immer noch auseinandersetzen müssen und auch noch weiterhin auseinandersetzen müssen. Und ich tue mich so schwer mit dem Wort Betroffene, weil das ist in diesem Fall ja einfach auch zu wenig. Also die Hinterbliebenen, wie kommen die deiner Meinung nach mit dem Urteil klar? Können sie aus deiner Warte, aus deiner Beurteilung heraus jetzt theoretisch mit der Verarbeitung, mit der Bewältigung beginnen? Oder sagst du, dass selbst dieser Einstieg in diesen persönlichen Prozess der Bewältigung auch noch dauern wird?
Es wird noch sehr lange dauern. Es war, glaube ich, so nannte es auch der Vater des ermordeten Mädchens, der Annemarie, nannte es ein Kapitel, das jetzt beendet sei. Das war ein wichtiges Kapitel für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen, aber auch natürlich für die anderen Opfer, die im Zug schwerst verletzt wurden oder die die Taten beobachten mussten als Zeugen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Eltern damit klarkommen werden. Der Michael Kürer, das ist der Vater des Mädchens, hat es so formuliert, es sei keine Gerechtigkeit, aber eine gewisse Genugtuung, die man jetzt empfinde. Dazu menschlich. Muss man auch sagen, ja, total menschlich. Man muss auch sagen, Michael Kürer verarbeitete den Schmerz und den Verlust seiner Tochter ein Stück weit, indem er die Öffentlichkeit sucht. Er ist auch eine ganz wichtige Figur am Rande dieses Prozesses geworden, den er nie besucht hat. Keiner der Eltern der beiden getöteten Teenager war je in einem Verhandlungstag. Das hatten ihre Rechtsbeistände ihnen dringend empfohlen, das nicht zu tun. Also Michael Kürath ist sozusagen das öffentliche Gesicht geworden und derjenige, der die Fehler, die im Umgang mit Ibrahim A. immer gemacht wurden, sehr deutlich anprangert. Die anderen drei, die Mutter von Annemarie und die Eltern von Danny, so heißt der 19 Jahre alte Junge, der sich noch schützend vor seine Freundin gestellt hatte und dabei ermordet wurde. Die leiden sehr nach innen und verstecken ist falsch, das ist unfair ihnen gegenüber, sondern sie meiden die Öffentlichkeit.
Aber es ist doch wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für die Hinterbliebenen, wenn sie beginnen, in diesen Prozess einzusteigen, in diesen persönlichen Prozess der Bewältigung, dass sie dazu auch dieses ganz, ganz klare Urteil, dieses eindeutige Urteil gebraucht haben, oder? Mit einem anderen Urteil wäre das doch möglicherweise gar nicht drin.
Das stimmt. Und man kann es umgekehrt beantworten. Also wenn man die Eltern jetzt ein zweites Mal irgendwie furchtbar hätte belasten wollen, dann hätte man den Täter die Schuldunfähigkeit ausgesprochen und in der Psychiatrie untergebracht. Das war die ganz große Sorge, die Eltern hatten, dass dieser Mensch halt nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde. Und das war eine große Erleichterung, dass das jetzt passiert ist. Also, wie gesagt, Kürath nannte es ein Kapitel, das beendet wurde, aber es ist halt auch wirklich ein wichtiges Kapitel an der Stelle.
Was für eine traurige und erschütternde Geschichte. Danke, Stefan Steinlein, für diese Infos. Ein Ehepaar komplett zerstritten, die Kinder zwischen Mutter und Vater hin und her gerissen. Könnte nach jeder x-beliebigen Scheidung klingen, aber Sie ahnen es vielleicht, es geht um den Fall Block. Ein unfassbar heftiger Sorgerechtsstreit. So klingt es für alle Unbeteiligten. Für alle, die sich damit etwas näher beschäftigen, ist aber auch klar, sowas passiert öfter, als man denkt. Und auf jeden Fall, das bringt diese Geschichte so mit sich, kommt uns immer wieder der Begriff Kindesentziehung unter. In der Leitung ist Dr. Henrike von Schelia, zukünftige Juniorprofessorin für bürgerliches Recht, insbesondere Familien- und Erbrecht an der Bucerius Law School hier in Hamburg. Frau von Schelia, was für ein komplexer Fall, oder? Deshalb brauchen wir auch Ihre Expertise, ist ja klar. Als erstes, erklären Sie uns bitte mal genau, was das eigentlich ist, Kindesentziehung.
Ja, also eine Kindesentziehung liegt vor, wenn jemand ein Kind von seinen sorgeberechtigten Eltern wegnimmt oder diesen vorenthält. Und nicht selten passiert es, dass der Täter bzw. die Täterin einer der Elternteile ist, nämlich wenn er oder sie ohne Einverständnis des ebenfalls sorgeberechtigten anderen Elternteils mit dem gemeinsamen Kind wegfährt oder es bei sich behält. Und bei einer grenzüberschreitenden Kindesentziehung begibt sich dann der entziehende Elternteil mit dem Kind ins Ausland oder behält das Kind dort bei sich. Und dann wird die Sache noch komplexer, weil das Rechtssystem eines anderen Staates beteiligt ist.
Und jetzt, wenn wir uns den Fall Block tatsächlich einmal angucken, wenn wir uns da mal rantrauen, der Vater hat 2021 die Kinder in Anführungszeichen entzogen. Warum kriegt die Mutter dann, in dem Fall Christina Block, nicht einfach die Kinder wieder zurück?
Also man muss da zwei Verfahren unterscheiden. Sie hatte an sich grundsätzlich schon die Möglichkeiten, die Kinder zurückzuholen. Also das Hamburger Oberlandesgericht hat der Mutter im Herbst 2021 das Aufenthaltsbestimmungsrecht letztinstanzlich zugesprochen. Und insofern hätte der Vater die Kinder eigentlich an sie zurückgeben müssen. Da sich die Kinder aber bei ihm in Dänemark befanden, bedurfte es dafür der Hilfe der dänischen Behörden. Und grundsätzlich gibt es in der EU ein Abkommen, nämlich die Brüssel IIa-Verordnung beziehungsweise heute die Brüssel IIb-Verordnung, in der die Mitgliedstaaten vereinbart haben, sorgerechtliche Gerichtsentscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten ohne weitere Prüfung anzuerkennen und durchzusetzen. Jetzt ist aber Dänemark als einziges EU-Land nicht Teil des Abkommens. Und die dänischen Behörden mussten die Hamburger Entscheidung gerade nicht einfach so anerkennen und bei der Durchsetzung helfen, sondern konnten die Frage, wem das Aufenthaltsbestimmungsrecht zukommen soll, selbst prüfen. Und dabei sind sie zu einem anderen Ergebnis gekommen und haben die Durchsetzung der Hamburger Entscheidung eben abgelehnt.
Aber wie kann man da zu einem anderen Ergebnis kommen?
Naja, man kann eben die Frage nach dem Kindeswohl anders bewerten als die Hamburger Gerichte. Bei der Frage, bei welchem Elternteil der Aufenthalt Kindeswohl dienlicher ist oder Kindeswohl schädlicher, sind ja Tatsachen zu bewerten. Und da können die Gerichte durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Also es ist am Ende dann doch, obwohl es vor Gericht ist, immer noch eine relativ subjektive Angelegenheit.
Also subjektiv würde ich das nicht nennen. Es bedarf aber einer erheblichen Tatsachenermittlung, um das Kindeswohl bewerten zu können. Also man muss als Gericht muss man bewerten, wie die Bindung der Elternteile, jeweiligen Elternteile zu dem Kind sind, wie die Kinder sich bei den Eltern fühlen, wie sie auch das sonstige soziale Umfeld ist, also Freundschaften, Schule, Kindergarten und so weiter. Und da gibt es eben unterschiedliche Bewertungskriterien, unter anderem zum Beispiel auch den Förderungsgrundsatz, den Kontinuitätsgrundsatz, den Bindungsgrundsatz. Und das sind so verschiedene Parameter, die alle in das Kindeswohl reinspielen und das können die Gerichte durchaus anders bewerten.
Aber da stellt sich natürlich gleich die nächste Frage. Sie haben eben ein paar Punkte aufgezählt. Es ist mir zumindest aufgefallen, dass Sie eine Sache nicht erwähnt haben. Vielleicht haben Sie es impliziert, aber nicht ausgesprochen. Deswegen frage ich nach. Werden die Kinder gefragt, wo sie am liebsten sich aufhalten möchten?
Ja, grundsätzlich müssen die Kinder gefragt werden, jedenfalls wenn sie alt genug sind, um ihre Meinungen zu äußern. Ich kenne jetzt keine Verfahrensordnung in keinem EU-Mitgliedstaat, wo die Kinder nicht gefragt werden und angehört werden müssen von den Gerichten. Das ist auch Teil der oder ein Paragraph der EU, ein Artikel der EU-Grundrechtecharta. Insofern ist es in jedem Fall von den Gerichten zu berücksichtigen, was die Kinder wünschen und was ihren Bedürfnissen entspricht.
Aber ich kann daraus jetzt nicht ableiten, so wie die Sachlage im Moment sich darstellt, dass die Kinder möglicherweise im Konjunktiv gesagt haben, wir wollen lieber bei Papa bleiben.
Es kann gut sein, dass die Kinder das gesagt haben, ja.
Und ist es dann vielleicht auch so, jetzt sind wir schon bei Glaube, Liebe, Hoffnung, aber wäre es dann am Ende, weil Sie es vorhin so beschrieben haben mit dieser EU-Verordnung und ausgerechnet Dänemark eben nicht sich dem angeschlossen hat, jedes andere europäische Land wäre besser gewesen für Frau Block in dem Fall als Dänemark?
Ja, jedes andere Land wäre besser gewesen, weil alle anderen EU-Staaten Teil dieses Übereinkommens sind. Frau Block hatte aber noch eine weitere Möglichkeit, wie sie die Kinder zurückerhalten hätte können, nämlich nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen, nach dem HKÜ. Und dieses gilt nämlich auch in Dänemark. Und hiernach ist ein Kind bei einer Kindesentführung auf Antrag des zurückgelassenen Elternteils sofort in den Ursprungsmitgliedstaat zurückzubringen, damit dort eben in Ruhe über das Sorgerecht verhandelt und entschieden werden kann. Und diese sofortige Rückführung gilt nur dann nicht, wenn für das Kind die schwerwiegende Gefahr von körperlichen oder seelischen Schäden besteht oder es sich ernsthaft der Rückführung widersetzt oder wenn es seit der Entziehung mehr als ein Jahr vergangen ist. Es ist also möglich, dass die dänischen Gerichte hier eine solche Gefahr gesehen haben und dass sich die Kinder der Rückführung ernsthaft widersetzt haben und dass deshalb keine Rückführung erfolgt ist.
Also wir sind ja
aber eine entsprechende, so eine Entscheidung hätte aber ergehen müssen von den dänischen Gerichten und die ist nicht bekannt. Deswegen liegt es näher, dass die Mutter einen solchen Antrag nie gestellt hat. Und jetzt kann sie es auch nicht mehr tun, weil seit dem Sommer 2021 mehr als ein Jahr vergangen ist.
Ich konstruiere jetzt mal einen Fall, den es so überhaupt nicht gibt. Also damit ich jetzt hier auch gar nicht erst in Schwierigkeiten komme. Ich denke mir einfach mal was aus. Angenommen, ein Elternteil nimmt dem anderen Elternteil nach einem riesen Ehestreit, die Ehe ist vorbei, die Kinder weg. Fährt mit den Kindern ins Ausland, ins Nachbarland und dort lebt das Elternteil mit den Kindern. Jetzt sagt das zurückgelassene Elternteil, also das lasse ich mir nicht gefallen. Ich überlege mal, wie kriege ich meine Kinder zurück? Und der juristische Weg ist in dem Fall vielleicht nicht möglich und deshalb wird jemand beauftragt, die Kinder von dort zurückzubringen. Das findet in einer Nacht- und Nebelaktion statt. Wie gesagt, ich denke mir das alles aus gerade. Und die Kinder werden dann dem Elternteil vor Ort vielleicht auch mit Gewalt weggenommen, ins Auto verfrachtet. Die Kinder wissen vielleicht gar nicht, wie ihnen geschieht. Sie werden über die Grenze gebracht, wieder zurück ins Heimatland und zum Elternteil zurück. Selbst wenn ich dafür Verständnis hätte, juristisch ist das doch total dämlich.
Ja, also ja, das wäre, wenn man mal Ihre Worte benutzen will, sehr dämlich. Denn eben grundsätzlich für alle Entscheidungen, die Kinder betreffen und eben sorgerechtliche Entscheidungen sind, ist das Hauptbewertungskriterium für die Gerichte das Kindeswohl. Für die Bewertung des Kindeswohls kann es dann aber auch wieder mittelbar auf das Verhalten der Eltern ankommen. Denn wichtig ist eben für das Kindeswohl der Kontakt zu beiden Elternteilen, auch wenn die beiden getrennt sind. Die Beziehung zu beiden Elternteilen hat eine sehr große Bedeutung für die psychosoziale Entwicklung des Kindes. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen und das wird von den Gerichten immer in jedem sorgerechtlichen Fall herangezogen. Wenn jetzt ein Elternteil die Beziehung und den Kontakt zu dem anderen Elternteil nicht akzeptiert und unterstützt, also bindungsintolerant ist, so nennen wir das, dann ist das Kindeswohl schädlich. Und wenn er eben den Kontakt und die Beziehung sogar aktiv verhindert, eben durch eventuell sogar eben ja Mitnahme des Kindes gegen Absprache, dann ist das eben kindeswohlschädlich. Und ja, dann werden das die Gerichte in diesem Fall, in ihrem sehr hypothetischen Fall, auf jeden Fall auch berücksichtigen.
Okay, jetzt sehen wir doch alle ein bisschen klarer, was diesen Fall angeht. Und das verdanken wir Henrike von Celia, zukünftige Juniorprofessorin für bürgerliches Recht an der Bucerius Law School. Jetzt zum Ende von Episode 169 kommen natürlich gleich noch mehr Hamburg-News für Sie, liebe Podcast-Freunde. Sie kennen das, unser Nachrichtenüberblick. Ich nutze diesen Moment aber nochmal, um Danke zu sagen, und zwar an alle da draußen, die unseren Podcast abonniert haben. Denn das ist immer das größte Kompliment für uns Podcastmacher. Das zeigt immer, wie verbunden Sie mit dem jeweiligen Produkt sind, also in diesem Fall mit Hamburg am Morgen, mit unserem Podcast. Also große Freude über jeden Abonnenten. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Hamburg will sich stärker als bisher mit seiner Kolonialgeschichte auseinandersetzen. Der Senat hat dazu jetzt ein entsprechendes Konzept beschlossen. Das sieht unter anderem neue Gedenkorte, eine Umbenennung von Straßen mit belasteten Namen, etwa von Sklavenhändlern, oder eine Auseinandersetzung mit dem Thema im Unterricht an Hamburgs Schulen vor. Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Langenbeck am Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte laut Polizei Samstagabend mehrere Angestellte mit Pfefferspray bedroht und war so an ein paar tausend Euro gekommen. Er soll etwa 25 Jahre alt und blond sein und auffallend schlechte Zähne haben. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei melden. Fußballfans in Hamburg haben während der Heim-EM noch eine weitere Gelegenheit, gemeinsam mit anderen die Spiele auf großer Leinwand zu verfolgen. Auch am Spielbudenplatz wird es zu allen Spielen ein Public Viewing in einem Biergarten geben. Das größte Public Viewing-Angebot ist auf der Fanmeile auf dem Heiligen Geistfeld geplant. Der HSV hat nach dem erneut verpassten Aufstieg Konsequenzen gezogen und Sportvorstand Jonas Bold entlassen. Seinen Job übernimmt Ex-U21-Nationaltrainer Stefan Kunz.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.